Mein Predigttext heute Morgen ist dem Evangelium nach Johannes entnommen, und zwar aus dem 17. Kapitel, die Verse 20 bis 26. Jesus sagt im Gespräch mit seinem Vater, zu seinem Vater: Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hatte ich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt und sie haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Eigentlich müssen wir jetzt eine Bibelstunde machen oder eine lange, lange Pause und den Text bedenken. Das ist ein ganzes Programm. Jesus sagt mir, ich wünsche mir, ich möchte mir, er sagt mir, Papa, wenn es denn geht, dann kümmere dich auch um sie. Nein, man müsste den Text Zeile für Zeile studieren, in sich aufnehmen, einbrennen, bevor wir Rechenschaft über die Botschaft geben können, die uns erfüllt. Das ist doch die Frage. Wir reden über Mission und wir bitten für unsere Geschwister, wenn es ihnen nicht gut geht. Aber was ist in uns? Was bedeutet es in unserem Leben, Christen zu sein? Heute in einer der Fortsetzungen zu meiner Predigtreihe will ich reden über Vorbedingungen, um glaubhaft von Jesus reden zu können. Ist ja nicht getan, frömmeln zu sagen, ach, ich bin so glücklich, Jesus ist mein Herr und alles in meinem Leben ist gut. Nichts ist gut, vieles ist gut. Aber machen wir uns nicht vor, auch wir gehen durch Krankheit, Not, wirtschaftlich schwere Zeiten. Am Ende unseres Lebens steht der Tod. Aber der hat nicht das letzte Wort, das ist das. Und was verlangt und was veranlasst uns? Was gibt uns die Hoffnung? Rechenschaft über unseren Glauben ablegen heißt für mich, in welcher persönlichen Beziehung stehe ich zu Jesus. Da kann so viel geredet und so viel geschrieben werden und so viel gesungen werden. Bei manchen Liedern muss ich auch dreimal schlucken, denn ich denke, willst du das wirklich singen, was da steht? In welcher Beziehung stehe ich persönlich zu Jesus? Habe ich eine Beziehung? Und die Menschen, mit denen wir reden, die merken schon genau. Jetzt, was sagst du da? Labarababa? Oder spiegelt sich das in dir wieder, dass da jemand ist, der auf dich abgefärbt hat? Ich habe schon so oft über den müssen eigentlich die Ohren klingeln Matthias Wöste geredet. Ein mittlerweile auch kein junger Mann mehr, aber den ich kennengelernt habe in Selta. Und in Vorbereitung dieser Predigt habe ich gedacht, muss den Matthias nochmal anrufen. weil er wollte immer mit mir ins Gespräch kommen. Und ich habe gesagt, sag mir mal, was bedeutet Jesus für dich? Und ich habe viele Schriften von ihm gekriegt, DIN A 4 Seiten zu dem Thema, alles bekannte Schriften, die aber nicht von ihm stammen, die er weitergegeben hat. Aber ich wollte wissen, man sagt mir mal endlich, was bedeutet Jesus für dich? Ich habe ihn nicht erreicht in Seltas. Ich hoffe mal, nein, ich hoffe, dass es ihm gut geht und dass er möglicherweise da nicht mehr aktiv ist. Glaube. Wer zum Glauben an Jesus aufrufen will, ist und muss Bekenntnis sein. Das sind Predigten, das sind Berichte. Die Evangelien und das ganze Neue Testament, sie wollen nicht einen rein sachlich-historischen Ablauf geben. Das ist so und dann verarbeitet das mal und das kann man wissenschaftlich belegen. Sondern die Hörer damals und die Leser, auch dann später, als das Neue Testament geschrieben war, kommt die Bedeutung zu, entscheide dich. Hier ist eine Entscheidung angefragt. Mit jemandem mal so schön über den Glauben schwätze, ist ein schöner, interessanter Abend. Doch Gespräche habe ich leider auch schon geführt, weil ich mir denke, du sollst den anderen da abholen, wo er steht. Nun decke ihn mal nicht gleich mit deinem Glaubenswissen alles ein. Musst auch nicht bekennen, was für ein guter Kerl ich bin, weil in der Regel, mit denen ich ins Gespräch komme, die wissen von mir auch was, dass das nicht alles Gold ist. Aber schon die Evangelien, deren Verfasser, das waren nicht nüchterne Reporter, das waren glaubende Menschen, die vom Glauben erfasst waren, die eine Botschaft weiterzugeben hatten. Und nicht eine Drohbotschaft, sondern frohe Botschaft. Gute Nachricht. Eine gute Nachricht, die mich daran erinnert, dass ich ja höchstwahrscheinlich schon mit einem Bein in der Hölle stehe, kann so gut nicht sein, dass ich das eh nicht kann, sondern zu sagen, da ist jemand, nimm seine Hand, er streckt sie aus, mit seiner Hilfe kannst du den Weg gehen. Und eins sage ich dir gleich, es verheißt dir kein glückliches Leben, kein frohes Leben, aber ein sinnvolles Leben. Ich hatte mal einen Chef, der sagte, brenne und deine Umgebung brennt. Auch dieses Brennen heißt auch, man muss spüren etwas von dem Feuer und nicht sagen, das ist jetzt didaktisch, dialektisch gut gemacht, pädagogisch fein ausgedacht, clever gesagt. Nein, sondern ich muss, ist da in dir wirklich ein Feuer? Und dieses Feuer kann unterschiedlich sein, je nach Temperament. Der eine macht das rein sachlich, dass man staunt, wünschte mir so, könnte ich auch reden mit so wohlgesetzten Worten. Und manche haben eben ein bisschen mehr Temperament. Ist auch nicht unbedingt schlimm. Wir haben einen neuen Spruch gefunden, wie wir die Telefonanrufe bei den Callcentern abwehren können. Die rufen dann an, ach, habe ich den Geschäftsführer persönlich am Telefon? Wir haben da ein tolles Angebot über Toner. Und dann sage ich, Moment, ich bin 75. Oh, klingt aber jünger. Dann wünschen wir Ihnen noch eine gute Zeit. Das heißt, aber ist da schon die Glaubwürdigkeit? Der sagt, hat noch keiner gezweifelt, Sie klingen aber mit 25. Nein. Er glaubt mir, wie ich das gesagt habe, dass ich wirklich, bin ja gar nicht 75, bin schon 77. Nur, wenn die Berichte, die wir lesen im Neuen Testament, gleichzeitig den Tatsachen entsprechen, kann man die erstaunliche Entwicklung nachvollziehen und glauben, die überhaupt zum Christentum geführt haben. Die dazu geführt haben, dass diese Geschichte noch 2000 Jahre nach seinem Tod weiterwirkt und immer noch lebendig ist. Die Verkündigung Jesu wäre gar nicht weitergesagt worden, wenn die Schreiber der Evangelien nicht von ganzem Herzen überzeugt gewesen wären von dem, was sie geschrieben haben, wenn seine Sache, seine Verkündigung mit seinem Tod erledigt gewesen wäre. Und seien wir überzeugt, die nachösterliche Verkündigung Jesu ist nicht mit seinem Tod neu entdeckt worden, sondern es ist die Fortsetzung seiner eigenen Verkündigung. Und wenn wir heute lesen, was er gesagt hat, als er auf dieser Welt zu Fuß unterwegs war, ja wie auch anders, andere Transportmittel gab es ja noch nicht, dann können wir sicher sein, das ist heute so gültig, wie das damals war. Es geht dabei um eine Verknüpfung, ich muss ich mir auch immer wieder bewusst machen, hier geht es um eine Verknüpfung von seinem Geschick, Jesu Geschick, mit meinem Geschick, mit jedem, der sich auf ihn einlässt. Da passiert etwas. Das ist nicht nur sonntags möglich, sondern es ist eine Verknüpfung da. Auch dann, wenn ich mal nicht dran denke, ist ja ein Sinn des Trauerings, dass man uns immer daran erinnert, junge Mädchen, du bist verknüpft mit mir. Auch wenn du ganz normal mit deinen Gedanken ganz woanders bist, gibt ja noch andere Beschäftigung. Barbara hat es heute gelesen im Johannes 14. Kapitel und ich lese nochmal die Verse 2 bis 3. Jesus sagt, im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Also nicht nur eine, in der wir alle sind, sondern es gibt da offensichtlich unterschiedliche Wohnungen. Viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Da ist jemand, der wirklich für uns, der macht die Wohnung nicht fertig, damit wir nicht kommen oder eventuell kommen, sondern der, wenn ich ein Gästezimmer herrichte, dann weiß ich, da habe ich wahrscheinlich morgen übermorgen Gäste zu erwarten. Mache ich ja nicht auf Verdacht. Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder. Das heißt, er wartet noch nicht mal auf uns, dass wir gnädigerweise vielleicht mal zu Besuch kommen. Sondern ich komme wieder und werde euch zu mir holen. Damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Das heißt, er will das. Und er macht, was er will. Er will, dass wir dort sind, wo er ist. Das ist der Sinn der Sache. Stellt sich nur die Frage, stimmt das? Sind die Überlieferungen des Neuen Testaments zuverlässig? Lukas beginnt sein Evangelium mit einer Rechenschaft. Lukas 1, Verse 1 bis 4. Schreibt Lukas, schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet hat und erfüllt hat. Er sagt, ich sage euch nicht was Neues, sondern eigentlich könntet ihr das wissen, es hat sich ja unter uns, unter euch ereignet. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Das heißt, die Apostel und die Jünger ist ein Merkmal geradezu gewesen, eine Vorbedingung, von Anfang an bei Jesus gewesen zu sein. Und sie haben nicht nur Bericht gegeben, sondern sie waren Diener des Wortes. Die hatten schon die Aufgabe von Jesus persönlich bekommen, seine Botschaft weiterzusagen. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen bist. Das heißt, da war schon vorher was, da haben schon andere Leute gesprochen für ihn, zu ihm. Aber er sagt, so jetzt hier ist es geschrieben, nicht nur ich. Das ist ja ein Sinn, dass es ja vier Evangelien gibt und nicht nur eins. Sondern dann gibt es aus ganz anderen unterschiedlichen Richtungen, je nachdem, wie sie angesprochen waren, aus welcher kulturellen Situation heraus sie kamen, welche Stellung, welche Bildung sie hatten. gibt es aus verschiedenen Sichtweisen Botschaften über Jesus. Also sie haben alle den gleichen Gegenstand und sie kommen alle zum gleichen Ergebnis. Glaube braucht nicht über ein garantiert unfehlbares Wissen verfügen. Das ist ja das. Ich würde ja gern glauben, wenn mir nur noch endlich einer beweisen würde, wenn mal einer käme und würde wunderbare Brotvermehrung machen. Wäre doch mal was. Oder eine richtig schöne Totenauferweckung. Dann würde ich glauben. Für den Glauben geht es nicht darum. Es geht darum, wie stehst du persönlich zu diesem Jesus? Die Geschichte Jesus oder Jesu und die Geschichte des Jesu des Glaubens lassen sich nicht auseinanderdividieren. Viele möchten das ja gern, das ist der historische Jesus, da weiß man nicht so sehr viel gesicherte Sachen voll, hat ja nie ein Buch geschrieben. Und das ist dann der nachösterliche. Nein, die lassen sich nicht auseinander definieren. Warum? Warum kann ich das wissen? Warum kann ich das prüfen? Warum kann ich das behaupten? Ich glaube nicht an die Botschaft als solche. Als ich mir das notiert habe, gedacht, jetzt werden die Geschwister sagen, oh Uli, was machst du da wieder? Ich glaube nicht an die Botschaft als solche, sondern ich glaube an den, der durch die Botschaft zu mir spricht. Und da kann die Botschaft noch so gut sein, wenn sie dir nichts sagt, wenn du sie nicht in dich reinlässt, wenn du nicht bereit bist, sie aufzunehmen, dann ist sie verpufft. Ungefähr so, dass man ein Buch liest und gleichzeitig nebenbei noch Fernsehen sieht. Können die wenigsten Leute beides verkraften, verarbeiten. Was sagt die Bibel dazu? Römer 10, Verse 8, 9 und 17. Das Wort ist dir nahe. Ach. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Komisch, man kann es anscheinend gar nicht vermeiden, dass es einen anschaut. Nur frage, verhärte ich mein Herz? Kann es in meinem Herzen was bewegen? Gemeint ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Das ist die Verantwortung, dem auch die Gemeinde, in dem jeder persönlich selber steht. Was verkündige ich durch mein Wort? Denn wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist der Herr, und in deinem Herzen glaubst, Gott hat ihn von den Toten auferweckt, so wirst du gerettet werden. Geht kein weiter. Wenn du das machst, so wirst du gerettet werden. Nicht eventuell, nicht wenn du besonders brav bist, nicht wenn du Glück hast, dass du gerade in einem guten Moment stirbst und nicht gerade, wenn du ganz was Schlimmes auch verbrochen hast. So gründet der Glaube in der Botschaft. Die Botschaft im Wort Christi. Das ist der Grund, die Grundlage von allem. Eine Botschaft, die nicht im Wort Christi gründet, ist keine frohe Botschaft, ist eine Täuschung. Mut zum kritischen Denken ermöglicht mir den Glauben, vor mir selber und vor anderen zu vertreten. Es kommen mir auch selber Zweifel, wo ich dann denke, stehe so viele Jahre im Glauben, glaubst du das wirklich alles? Ist davon dein Leben geprägt? Und wenn wir mit anderen Leuten über unseren Glauben reden, dann kommen die kritischen Nachfragen. Die müssen uns nichts vormachen, was wir für gute Menschen sind, sondern die machen uns vor, wollen uns überzeugen, dass wir ja eigentlich gar nichts wissen können. Dass wir eigentlich ja naiv sind. Dass man heute nicht mehr glauben kann. Gibt ja Evolutionstheorie, gibt den Urknall und lange vor dem Urknall. Und vieles daran ist auch richtig. Aber geht es darum? So ein Schlauberger, der auch alles besser wusste, kam auch zu Jesus und sagte, was ist das größte Gebot? Was muss ich tun? So, dann ist ein Gesprächsfaden, wie wir auch heute reden können. Er antwortete, nicht Jesus, sondern der Schlauberger. Das sind ja viele Menschen, wissen ja, was sie tun sollten. Wir wissen ja, was richtig wäre. Aber jetzt will ich nicht, jetzt habe ich keine Zeit. Im Augenblick habe ich andere Interessen. Ich habe auch Angst, ich kann das gar nicht alles halten, also entscheide ich mich lieber nicht. Obwohl sie es besser wissen. Also dieser Knabe antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen. Das ist, bin ich wirklich von Herzen dabei. Und ganzer Seele, also Seele meint den ganzen Menschen. Also mit deinem Herzen, mit all deinem Sein, mit all deiner Kraft. Nicht mehr, nicht über deine Kräfte. Manche haben eben wenig Kraft. Ja, mehr als meine Kraft aufwenden kann ich nicht. Ist die Frage nur, bin ich ehrlich zu mir und sage nicht einfach, ich kann nicht mehr, habe nicht mehr Kraft. Und all deinen Gedanken, in den Gedanken steckt auch drin Denken. Das heißt, nicht einfach so hinnehmen, sondern denken. Was bedeutet mein Glauben? Habe ich genug aufgenommen darin von den Quellen, die mir zugänglich sind? Ich staune immer wieder, ich weiß gar nicht, wie viel Mal ich die Bibel gelesen habe, insbesondere das Neue Testament. Wie kann das sein, dass nach über 60 Jahren es immer noch Stellen gibt, von denen ich dann plötzlich meine, hast du nie gesehen. Und dann kommt's. Und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Prüfen wir uns als Gemeinde, wie gehen wir mit Geschwistern um? Ist das davon Liebe gekennzeichnet? Liebe ich dich, Herbert, wie mich selbst? Könnte ich jeden einzeln nehmen. Ich sage, ja, und das auch ehrlich, ich bemühe mich, bin keinem böse, ich hasse niemanden, was ist alles die Frage nicht. Liebe ich euch wie mich selbst? Das ist kein Gebot. Aber wir haben die Hoffnung, wir sind noch auf dem Weg. Und wenn es uns nicht immer gelingt, dann haben wir jemanden, der ist größer als wir. Und der hat schon alles für uns getan. Und wenn wir das wissen und wenn wir das glauben, dann können wir das einfach nicht so leicht hinnehmen. Kommen wir jetzt zum Schluss, wenn ich das sage, dann traditionell komme ich auch dazu. Mit dem Glauben ist es wie mit der Liebe. Erstaunlich, ne? Sie lassen sich nicht mit wissenschaftlichen Methoden messen. Also nicht, ich habe schon 100 Mal gesagt, auch schon hier vorne, dass Eker mich oft fragt, liebst du mich noch oder liebst du mich? Und dann gibt es nur eine akzeptierte Antwort. Mehr denn je. Also mehr als gestern zählt nicht. Mehr denn je. Aber messen kann sie das nicht. Was kann man das? Glauben. Und das ist natürlich entscheidend. Wenn ich immer eklig zu ihr wäre, vielleicht auch noch irgendwo eine zweite Familie haben würde, wäre das nicht sehr glaubhaft. Man kann unseren Glauben nur erfahren. Das, was Jesus schon gesagt hat. Komm und sieh. Wo wohnst du, Meister? Komm und sieh. Können wir sagen, wenn Leute uns ansprechen, komm in die Gemeinde? Werden sie dann überzeugt rausgehen? Ja. Oder sagen sie, langweilig. Besser als wir sind die auch nicht. Denn nur wissender Glaube, und das ist mir auch wirklich eine Herzensangelegenheit, Glauben wird von denen, von dem wir wirklich reden können, dass man merkt, jawohl, da ist etwas, der hat sich bemüht, seinen Glauben nicht nur übers Herz aufzunehmen, zu schwärmen, sondern auch mit seinem Verstand. Und die Leute, mit denen wir reden, sind heute kritisch. Christus kann man nicht beweisen. Man kann ihn nur erfahren. Epheser 3, 14 bis 21. Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird. Und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt, Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. In der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. Sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein? Ich verstehe das, jetzt kommt Verstehen. Ich habe mein Leben lang noch nicht verstanden, widerspricht sich auch irgendwo sich selber. Aber vielleicht ist das der Reiz dabei. Sollt ihr also fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen, also ermessen zu verstehen, und die Liebe Christi zu verstehen, die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Wie denn das nur? Ich soll verstehen und erkennen die Höhe, Tiefe, Breite, Höhe, die alle Erkenntnis übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Aha, aha, da ist etwas. Die Reihenfolge ist noch nicht ganz klar, aber da ist in mir jemand zu Besuch. Nein, der ist immer da. Er aber, der durch die Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun kann, als wir erbitten oder uns ausdenken können. So ein kleiner obendrauf, denkt nicht ein, du kannst alles verstehen, du kannst die Höhe, Breite, Tiefe, Länge verstehen. Da ist jemand, der kann mehr, als du dir auch nur ausdenken kannst. Er werde verherrlicht durch die Gemeinde. Er werde verherrlicht durch die Gemeinde. Welche Aufgabe, welchen Stellenwert, welche Sichtweise von Gemeinde. In und durch Jesus, klar. In allen Generationen, für ewige Zeiten.